Wer bin ich eigentlich? Und wer möchte ich gern sein? Diese Fragen haben uns ja im Grunde jetzt schon im Kinderteil beschäftigt. Dahinter steckt ja auch die Frage, was macht mich wertvoll? Was macht mich unverwechselbar und liebenswert? Und es ist nicht nur eine Frage, die dahinter steckt, sondern eben auch eine Sehnsucht, eine berechtigte Sehnsucht. Ich möchte doch geliebt werden. Ich möchte doch wertvoll sein und Wertschätzung bekommen. Und ich möchte auch unverwechselbar sein. Ich bin doch keine Nummer, einfach austauschbar. Die Frage ist nur, habe ich Einfluss darauf oder welchen Einfluss habe ich darauf? Und wenn ja, wie erreiche ich dieses Ziel? Funktioniert das mit dem Angeben, mit Prahlerei und Selbstinszenierung? Und mir stellt sich vor allem auch die Frage, warum sind solche eigentlich Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich unter uns? Warum müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob wir auch geliebt und wertgeschätzt werden, ob man uns Beachtung und Achtung entgegenbringt? Wo liegen die Hindernisse, dass wir selbst Menschen sind, die lieben, die wertschätzen und die annehmen? Unser Predigttext heute Morgen, der auch für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, der möchte uns ein paar Antworten auf solche Fragen geben. Und nicht nur das, Jesus hält uns mit diesem Gleichnis im Grunde einen Spiegel vor, in dem wir uns, glaube ich, wiederfinden. Ich lese uns Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Vom Pharisäer und Zöllner. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal. Ich faste zweimal in der Woche und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ja, wie ist das jetzt mit dem Spiegel? Soll ich mich jetzt als Pharisäer sehen oder als Zöllner? Wer unter uns ist Pharisäer und wer ist Zöllner? Vielleicht ertappt ihr euch ja auch gerade dabei, wie ihr andere zuordnet, so ein bisschen, ne, in das jeweilige Lager. Das fällt leichter und geht schneller und treffsicherer als eine Selbsteinschätzung. Aber bevor wir uns in polarisierende Schubladen stecken, will ich uns den Wind aus den Segeln nehmen. Ich bin nämlich davon überzeugt, wir alle tragen beide in uns, den Pharisäer und den Zöllner. Und mal gewinnt der eine die Oberhand und mal der andere. Ich möchte an drei Schlaglichtern aufzeigen, wie es sich auswirkt, wenn der eine oder andere in uns Oberwasser bekommt. Und meine erste Überschrift, die nenne ich: Was zählt vor Menschen und was vor Gott? Da malt Jesus uns zwei ganz unterschiedliche Menschen vor Augen. So unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher seinerzeit nicht hätten sein können. Der eine hat eine ganze Menge vorzuweisen. Und bitte schätzen wir das nicht gering. Der Mensch tut mehr, als er tun müsste. Und was er tut, das ist großartig. Freiwillig verzichtet er auf einige Annehmlichkeiten des Lebens, um für ein höheres Ideal zu leben. Sein Leben wollte er dafür einsetzen, dass Gott Raum gewinnt, dass Gott Raum findet in seinem Volk. Er hat nicht nur sein persönliches Lebensglück im Blick, wie er mit dem Rücken zur Wand kommt oder sein Schäfchen ins Trockene bringt. Das Wichtigste in seinem Leben war ihm, dass Gottes Recht in Israel und in der Welt verwirklicht wird. Und das nicht mit Gewalt, sondern durch Vorleben und durch Überzeugungskraft. Ist das nicht ehrenwert? Natürlich blicken viele zu ihm und seinesgleichen auf. Und wieso auch nicht? Und sicherlich tat das auch der andere, aufblicken zu diesem Pharisäer, der zur selben Zeit den Tempel aufsucht, um zu beten. Der hatte ganz anderes vorzuweisen. Mit Sicherheit hat er nicht 2 Tage in der Woche gefastet, vielleicht aber 2-mal die Woche das erpresste Geld auf den Kopf gehauen. Er hat sicher auch nicht 10% seines Einkommens Gott zur Verfügung gestellt, aber vielleicht waren wenigstens 10% seines Einkommens ehrlich verdient. Vorsicht also mit vorschnellen Urteilen oder Sympathien. Warum aber stellt Jesus ausgerechnet diesen geldgierigen Betrüger als Vorbild hin, während der Ehrliche leer ausgeht? Ist es nicht ehrenwert, dass da einer regelmäßig den Gottesdienst besucht und nicht nur besucht, sondern geistlich prägt? Dazu ebenso regelmäßig das Bibelgespräch bereichert, einen Hauskreis leitet, missionarisch lebt, sich in der Gemeindeleitung engagiert und obendrein neben ganz viel seiner Freizeit auch den Zehnten in die Gemeinde gibt. Ist Gott der andere lieber, der fast unbemerkt hin und wieder mal in der Gemeinde auftaucht, um sein Gewissen zu beruhigen, der zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen ist? Natürlich freut Gott sich über Menschen, die ihr Leben für ihn einsetzen, die nicht nur beten, dein Reich komme, sondern die auch Gottes Reich in dieser Welt leben. Aber alles ist eine Frage der Bewertung. Und Gott wertet regelmäßig unsere Werte um. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und da werden wir reduziert oder reduzieren uns selbst auf das, was wir leisten. Und je mehr jemand leistet, umso anerkannter, umso wertvoller, vor allem für den Arbeitsmarkt, ist er oder sie. Wer nichts leistet, ist auch nichts wert. Und diese Wertmaßstäbe sickern klammheimlich auch in die Gemeinde ein. Aber nicht so bei Gott. Zwar anerkennt Gott, er schätzt und er lohnt sogar Leistung. Dafür gibt es etliche Beispiele in der Bibel. Aber Gott schaut hinter das Monumentalwerk unserer guten Leistungen, unserer guten Taten. Er misst uns nicht an unserer Leistung, sondern an unserer Gesinnung, unserer Haltung, die hinter jeder Leistung steht. Was Jesus an dem Pharisäer in uns kritisiert, sind nicht lobenswerte Taten, sondern das Vertrauen auf uns selbst. Die irrige Meinung, unsere Leistung mache uns vor Gott angenehm und liebenswert. Gott hat dich schon geliebt, bevor du auf die Idee kommen konntest, irgendeine Leistung zu bringen, um geliebt zu werden, hat Gott dich schon längst geliebt. Es gehört zum Wesen der Liebe, dass sie ohne Bedingung liebt. Und Gott ist Liebe. Noch ein Fehlschluss steckt in diesem Leistungsdenken. Wer seine Leistung vor Gott aufrechnen will, der stellt sich mit Gott auf eine Stufe, macht sich zum Verhandlungspartner in einem hoffentlich guten Geschäft. Und das ist Selbsterhöhung und eine Vermessenheit, die Jesus hier anprangert. Vergleiche mit dem Wochenspruch, Gott widersteht dem Hochmütigen. Damit können wir nicht punkten bei Gott. Wir sind nicht Verhandlungspartner in einem Spiel oder einem Geschäft. Die einzig angemessene Haltung Gott gegenüber ist die des Zöllners. Was ihm Rechtfertigung verschafft, ist das, was Jesus hier Selbsterniedrigung nennt. Dahinter steckt dasselbe griechische Wort, das an anderen Stellen mit Demut übersetzt wird. So auch in unserem Wochenspruch übrigens. Selbsterniedrigung oder Demut heißt ja nicht, mich schlechter hinzustellen, als ich bin. Darum geht es ja gar nicht. Vielmehr heißt es, mich unter Gott zu stellen. Unter Gott zu stellen. Das ist Demut. Und nichts anderes tut der Zöllner in unserem Gleichnis. Er stellt sich unter Gott, unter das Urteil Gottes, bekennt sich als Sünder, als Übeltäter, der nichts vorzuweisen hat, was ihn vor Gott gefällig machen könnte. Er unterstellt sich Gottes Urteil und er unterstellt sich Gottes Gnade. Gott sei mir Sünder gnädig. Vielleicht merken wir bereits, dass wir beide in uns tragen, den Pharisäer und den Zöllner. Im Grunde wissen wir doch ganz genau, dass wir uns Gottes Liebe nicht verdienen können. Und doch fallen wir immer wieder auf die Leistungsfalle herein. Wie befreiend ist da die Botschaft, dass der gerechtfertigt vom Tempel nach Hause geht, der sich unter Gott und unter seine unverdiente Gnade stellt. Das Zweite, was passiert, wenn der Pharisäer in uns Überhand gewinnt, ist ein unseliges Vergleichen. Ein unseliges Vergleichen. Wer unter Leistungsdruck steht, der muss sich ständig vergleichen. Die Leistungsgesellschaft lebt vom Vergleich und vom Wettbewerb. Wenn meine Leistung darüber entscheidet, ob ich gut bin, liebenswert, anerkannt und begehrt, dann muss ich möglichst besser sein und ich muss gegen andere antreten. Dann muss ich im Casting überzeugen. Dann wird jeder Mitbewerber zum Konkurrenten. Ganz typisch deshalb auch das Verhalten des Pharisäers. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Was steckt in diesen wenigen Worten? Er hebt sich selbst von den übrigen Menschen deutlich ab. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Die er zugleich pauschal abwertet. Die übrigen Menschen fasst er zusammen in die Kategorien Räuber, Ungerechte und Ehebrecher, als gäbe es nichts anderes. Als wären alle Menschen so. Wer sich über seine Leistung definiert, verliert einen realistischen Blick für sich selbst und für seine Mitmenschen. Er überhebt sich selbst und wertet andere Menschen ab. Wer sich über seine Leistung definiert, muss sich, muss anderen und muss Gott beweisen, dass er besser ist als die Konkurrenz. Was für eine Angst steckt hinter diesem Vergleichsdenken? Angst, nicht zu genügen, nur noch die Nummer zwei zu sein und als Nummer zwei der Verlierer zu sein, nicht mehr geliebt zu werden. Der Vergleich ist zerstörerisch. Wie ginge es dem Zöllner, wenn er sich ebenfalls auf einen Vergleich einlassen würde? Entweder hätte er angesichts des Pharisäers resigniert und vielleicht gesagt, der kann im Tempel aufrecht stehen und einen Katalog guter Werke abspulen. Wenn ich mich dabei angucke, da bleibt ja gar nichts übrig. Da kann ich eigentlich gleich wieder kehrt machen auf dem Absatz und nach Hause gehen. Was will Gott mit mir schon anfangen? Oder aber, er hätte das Haar in der Suppe beim Pharisäer gesucht und wer sowas sucht, findet auch. Irgendwo muss doch dieser fromme Gottesanbeter einen Haken haben, eine Schwachstelle, einen wunden Punkt. Und hat er ihn gefunden, wird er zielsicher da hineinstechen oder sich wenigstens am Fehler des anderen aufbauen. Merken wir, wie tödlich der Vergleich ist? Wie beziehungstötend das Vergleichen? Der Zöllner versucht den Vergleich gar nicht erst. Er kommt so, wie er ist, zu Gott. Bei Gott müssen wir uns nicht messen, weil Gott in seiner Liebe maßlos ist und keine Unterschiede macht. Ich möchte noch ein drittes Phänomen aufzeigen, das mir in diesem Gleichnis aufgefallen ist. Und ich nenne diese Überschrift, die letzte, trotz Gebet keine Beziehung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da beten zwei Menschen zur selben Zeit, am gleichen Ort, zum selben Gott, aber zwischen ihnen passiert im Grunde nichts. Ist das nicht furchtbar? Gibt es sowas auch unter uns? Keiner nimmt Anteil am anderen, nur der eine empfindet Verachtung für den anderen? Und das beim Beten? Ist Gebet nicht etwas Verbindendes? Sprechen wir nicht zu Recht vom Einswerden im Gebet? Wo liegt das Problem? In der Andersartigkeit der jeweiligen Beter, dass sie auch sonst im Alltag nichts verbindet, eher ganz vieles trennt? Das Gebet des Pharisäers gibt uns Aufschluss darüber, wo es klemmt. Zunächst heißt es im Gleichnistext: Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Bei sich selbst. Interessant. Dieses bei sich selbst wird in den Bibelübersetzungen entweder als leise beten verstanden und entsprechend übersetzt oder als für sich allein stehend. Abseits sozusagen. Aber drückt dieses bei sich selbst beten nicht noch viel mehr aus, nämlich, dass er auch beim Beten nur bei sich selbst bleibt? Das äußert sich doch auch in seinem Gebetsinhalt. Zwar dankt er zunächst Gott, aber wofür denn? Dass ich nicht bin wie. Ich faste, ich gebe, ich. Das ist natürlich konsequent für einen Lebensstil, der ständig nur die eigene Leistung bespiegelt und vergleicht und prüfen muss, genügt es. Selbst beim Gebet, beim Gespräch mit dem lebendigen Gott, bleibt dieser arme Mensch bei sich selbst stehen. Wie viel in unseren Gebeten dreht sich nur um uns selbst? Was ich bin, was ich gern wäre, was ich gern hätte, was ich bräuchte, was ich. Haben vielleicht auch wir den Schritt zum Du verlernt? Gebet ist doch Hinwendung zu Gott, dass ich mal wegkomme von mir und meinen Gedanken, wegkomme von mir und meinen Sorgen, wegkomme von mir und meiner Selbstbespiegelung und hingelange zu Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Darin hat dann das andere auch Platz. Die anderen bitten, kommen euch auch zum, weil auch bei Vater Unser, kommen zum Ich, zum Wir. Aber erst einmal wegzukommen von uns und im Gebet uns hinzuwenden zu Gott. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gibt es in unserem Leben so ein Zöllnergebet, das sich einfach Gott hingibt, das nichts vorweist, nichts beweist, sondern einfach betet: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Hier bin ich, Herr. Mache du etwas aus meinem Leben zu deiner Ehre. Wenn es in unserem Gebet nicht mehr zum Du kommt, zu echter Beziehung mit Gott, zu echter Hingabe, wie soll es dann unter uns dazu kommen? Ist es dann ein Wunder, wenn wir aneinander vorbeigehen oder einander vergleichen und messen an unserer Leistung? vielleicht sogar an unserer Leistung für den Herrn? Ist es dann ein Wunder, dass Ehen nicht mehr funktionieren, Familien und Freundschaften zerbrechen, wenn jeder nur ich denkt, sagt und fordert? Ist es ein Wunder, wenn wir beziehungsunfähig werden? Lasst uns doch wieder beten lernen, von uns wegkommen, zu Gott hin. Es braucht Zeit, viel Zeit vielleicht, auf jeden Fall stille Zeit. So schnell kommen wir nicht von uns weg. Zu sehr prägt uns unsere Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft. Aber wenn es uns gelingt, so beten zu lernen, und wenn Beten mehr wird als eine heilige Handlung von wenigen Minuten mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen, wenn Gebet mehr wird als das Vortragen unserer Anliegen, wenn Beten so ein Lebensstil wird, dann werden wir auch wieder beziehungsfähig. Dann werden wir uns selbst im Spiegel der Liebe Gottes ganz neu entdecken. Entdecken, wer wir unabhängig von unserer Leistung sind. Das kann sein, dass uns das zunächst einmal ernüchtert, vielleicht sogar schmerzhaft berührt. Aber am Ende wird es sehr schön sein und auf jeden Fall befreiend. Weil wir uns als bedingungslos Geliebte entdecken und erfahren dürfen. Das wäre ein Beten. Das wäre ein gerechtfertigt nach Hause gehen. Auch der Blick für andere, angefangen beim eigenen Ehepartner, wenn man einen hat, der würde sich verändern, weil wir den wahren Wert hinter der messbaren Leistung wiederentdecken, den Schatz, den Gott uns mit dem anderen gegeben hat. Ich wünsche uns, dass solch hingebendes und damit verbindendes Beten bei uns Einzug hält und unser Leben prägt. Das ist der Schlüssel, glaube ich, zur Demut vor Gott und auch zur Demut voreinander. Daraus folgt Achtung Gottes, Achtung seiner Menschen und damit nicht zuletzt Selbstachtung. Amen.